Inforadio Podcast.
Forum Unsichere Zeiten in China. Lange kannte die chinesische Wirtschaft nur eine Richtung: Wachstum, Wachstum und noch mehr Wachstum. Dass diese Entwicklung Grenzen haben könnte, mochte kaum jemand glauben. Seit diesem Jahr aber sind Chinas Wachstumszahlen mit rund 7% so niedrig wie seit lange nicht mehr. Im Juni folgten dann dramatische Kurseinbrüche an den chinesischen Aktienmärkten mit Verlusten von mehr als 30%. Ein Ende der Turbulenzen ist nicht in Sicht. Zudem wertete die chinesische Zentralbank den Yuan um insgesamt 4% ab. Das schuf kein neues Vertrauen am Markt. So ist die chinesische Führung auf der Suche nach einem neuen Wirtschaftsmodell, das auf Binnennachfrage und Innovationen basieren soll. Die Sorge unter ausländischen Investoren wächst. Was ist los an den chinesischen Aktienmärkten? Was passiert, wenn China noch stärker in Straucheln gerät? Was bedeutet das für deutsche Investoren in China? Und was ist von Chinas gigantischen Investitionen im Ausland zu erwarten? Wohin steuert dieses riesige Reich? Über diese Entwicklung möchte ich mit meinen Gästen diskutieren. Das sind Fang Hua Seng, Botschaftsrat an der Botschaft der Volksrepublik China in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ruth Kirchner, ehemalige ARD-Radiokorrespondentin in Peking und frisch in Berlin gelandet. Fridolin Strack, Abteilungsleiter für internationale Märkte im BDI und Sprecher der Geschäftsführer des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. Und unser Gastgeber hier in der Zentrale von Merix in Berlin-Mitte ist Mikko Huttari, Leiter des Programms Außenpolitik und Außenwirtschaft am Mercator-Institut für China-Studien. Seit Juni schaut die Welt ganz besorgt auf die teilweise dramatischen Kursentwicklungen an den chinesischen Aktienmärkten. Herr Botschaftsrat, die Börsen kommen nicht zur Ruhe. Warum eigentlich diese große Nervosität? Können Sie uns das erklären?
Ich war bis Ende August in China. Ich muss sagen, das Problem, also diese Kursschwankungen, wurden in China bisschen gelassener, also betrachtet, als hier man denkt. Doch, es ist ein Problem und die Regierung nimmt es sehr ernst. Deshalb gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die den Markt stützen. Es gibt Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die Stabilität, das Vertrauen wiederkehrt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, diese Kursschwankungen sollen auch nicht so überbewertet werden. Es ist einfach eine Börsencrash. Es gibt in China, es gibt auch anderswo in der Welt und es ist ein bisschen dramatisch als früher, aber es ist nicht mehr und weniger ein Börsencrash. Und man muss auch bedenken, man sollte auch nicht vergessen, bevor der Kurs ungefähr 30-40% verlor, vorausgegangen war ein 150% nach oben schießen. Und das ist auch nicht ganz normal, dass irgendwie ein Blasen da und da kommt diese Kurskorrekturen, mehr auch nicht. Insofern, es gibt inzwischen hat der Markt sich stabilisiert und wir sehen kein systematisches Risiko oder Gefahr da.
Herr Huttari, wie sehen Sie das?
Und ich denke, was wir gesehen haben in den letzten 9 bis 12 Monaten etwa ist das Scheitern eines großen Experiments. Es war durchaus eben politisch gewollt, dass Aktienmärkte eine größere Rolle in China spielen sollen. Das ist massiv vorangetrieben worden, auch mit Hilfe der Medien. Und das ist zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt erstmal in der Art und Weise, wie das auch vorgesehen war, durch die politische Führung erstmal nicht gelungen. Dementsprechend ist hier auch, glaube ich, ein deutliches Scheitern zu erkennen. Erstmal der Versuch, eben ein neues Organ in die chinesische Wirtschaft einzubauen, das neue Finanzierungsinstrumente bieten soll. Das ist nicht funktionabel soweit. Das heißt, auch die großen Staatsunternehmen, andere Firmen haben diese Quellen der Finanzierung jetzt erstmal nicht. Das bedeutet, dass andere Reformen, die damit zusammenhängen, nun auch weiter stocken werden. Dementsprechend halte ich das durchaus für ein einigermaßen systemrelevantes Phänomen, auch wenn natürlich richtig ist, dass die Börsen in China jung sind. Dementsprechend ist es sozusagen tatsächlich sind es Lernerfahrungen, die hier gemacht werden müssen. Aber die Krise, die wir sehen, hat durchaus größere Auswirkungen als jetzt schlicht und einfach ein einfacher Crash. Das hat politische Bedeutung, das war ein großes, ein ambitioniertes Projekt und das ist im Moment erstmal gescheitert.
Frau Kirchner, Sie nicken so?
Ich denke, ich würde Herrn Huattari recht geben, dass das politisch gepusht war und dass das keinesfalls so gelassen in China gesehen wird, wie Herr Zhang jetzt gerade sagte, sondern dass man auch ganz stark innerhalb des Landes versucht hat, beispielsweise die Berichterstattung auch über diesen Börsencrash zu beeinflussen und dass sehr, sehr deutlich Direktiven rausgegeben wurden, an die staatlich kontrollierten Medien sozusagen die Berichterstattung über den Börsencrash klein zu halten, das nicht so hoch zu fahren. Es wurde runtergespielt und auch jetzt gibt es wieder Versuche, die Medien dahingehend zu beeinflussen, dass man eben positiv über die Wirtschaft berichtet. Also ich glaube, da macht sich schon sehr, sehr stark auch eine Nervosität der chinesischen Führung deutlich, nämlich, dass es eben nicht gelungen ist, die Märkte und die Börsen so einzusetzen, wie man sich das vielleicht gewünscht hat und dass da vielleicht die Steuerungskraft der Regierung viel geringer ist, als sie bislang von sich selbst geglaubt hat.
Tja, nervös sind da ja auf jeden Fall auch die großen Investoren geworden in China, wie VW und BMW. Herr Strack, welche Auswirkungen hatte denn dieser Börsencrash?
Für uns war das erstmal aus Sicht der Unternehmen in eine Marktbereinigung, ein Platzen der Blase und insofern natürlich ein Korrektivprozess, der kommen musste. Wir, die deutsche Industrie, wir waren dann auf einmal doch sehr schnell betroffen, weil in so einer Phase, wo eine Verunsicherung an den Märkten stattfindet, auch wenn es nur Aktienmärkte sind, reduziert sich natürlich das Vertrauen der Verbraucher, zu sagen, jetzt investiere ich in ein neues großes Auto und das sollte dann ein deutsches Luxusauto sein. Da fährt man eher nach unten, stellt Ausgaben zurück und das hat unsere Industrie sehr schnell und sehr prompt zu spüren bekommen, genauso wie natürlich die chinesischen Wettbewerber auch, die auch unter leichten Rückgängen in der Konjunktur zu leiden.
Ja, die Kurse der großen Automobilbauer, die sind doch ganz schön runtergegangen.
Weil Erwartungen auch da korrigiert wurden, natürlich.
Herr Zeng.
Insofern gebe ich Ihnen recht, also Herr Huattari und Frau Kirchner. Es war die Absicht der chinesischen Regierung, unseren Betrieben, Unternehmen, vor allem existenzgründende Betriebe zu erleichtern durch also Börse, Finanzierungsmöglichkeit, neue Finanzierungsmöglichkeit zu bekommen. Und insofern ist es richtig, dass die Regierung die Börse als eine Möglichkeit, also zusätzliche Möglichkeit für die Betriebe sehen. Aber dass die Regierung den Kurs gepusht hat, das stimmt gar nicht. Und wir haben immer gesagt, die Börse und Aktienmarkt ist immer mit Chancen und auch Risiko verbunden. Also da haben unsere Regierung also verantwortlich verhalten. Unsere Unternehmen finanzieren sich im Großen und Ganzen nicht durch die Börse und Aktienmarkt. Und deshalb hat es Gott sei Dank keine Auswirkung auf die Realwirtschaft und auch auf den Verbrauch von normalen Leuten. Es geht weiter. Also eine große Kleinanleger, aber immerhin macht es nur 6-7% und die anderen haben keine Aktien und ist nicht auch nicht sozusagen nicht negativ beeinflusst. Und was ich dort bis Ende August gesehen habe, inmitten der Krise sozusagen, die Restaurants sind überführt, wohin ich reise. Also ich habe 2-3 große Reisen gemacht, sind überführt von Leuten. Also das Leben geht weiter.
Herr Zeng, dennoch, Sie sagen, das sieht man relativ gelassen. Immerhin sind fast 200 Menschen verhaftet oder bestraft worden, weil sie durch Gerüchte oder falsche Berichterstattung Schuld an diesem Absturz der Aktienmärkte gehabt haben sollen, darunter auch ganz angesehene Journalisten. Was wird denn diesen Beschuldigten vorgeworfen?
Das sind anscheinend falsche Informationen, die sie da bekommen. Wir kennen einen Fall, das ist berichtet worden. Ein Journalist ist wegen also ihrer Berichterstattung in diesem Zusammenhang zur Polizei eingeladen worden. Und zwar im Zusammenhang wegen dieser Schwankungen hat die Regierung, es ist logisch, dass wir jetzt hier legalen Machenschaften dort versteckt fanden. Und da ist auffällig geworden, dass ein paar Leute etwas falsch gemacht hat. Und an dem Tag wurden 7 oder 8 Leute eingeladen. Und der Journalist war einer davon. Er hat auch gesagt, er hat Fehler gemacht. Sein Bericht war reine Spekulation. Das war's.
Es war ein relativ bekannter Finanzjournalist, glaube ich. Und der hat dann wohl in der Öffentlichkeit gestanden, dass er schuld sei und hat um eine milde Strafe gebeten. So habe ich das nun in den Medien gelesen. Frau Kirchner, wie ist das einzuordnen?
Also hier versucht man offensichtlich einen einfachen Schuldigen zu finden für eine deutlich komplexere Entwicklung. Und der betreffende Journalist hat gearbeitet bei einem sehr angesehenen Wirtschafts- und Finanzmagazin. Und ihn jetzt verantwortlich zu machen sozusagen für den Absturz der Börsenkurse, das ist mit Verlaub gesagt absurd. Und das haben ja auch internationale Journalistenorganisationen sehr, sehr deutlich gemacht. Und dann noch jemanden im Fernsehen vorzuführen, wie es in diesem Fall passiert ist, ohne vorherige Verurteilung, ihn vorzuführen sozusagen, ihn zu einem öffentlichen Geständnis zu zwingen vor laufenden Kameras. Also das hat mit der von Xi Jinping versprochenen Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts zu tun. Und auch hier hat man wieder den Eindruck, da wird ein Schuldiger gesucht und da sollen auch andere abgeschreckt werden, sich vielleicht über bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen oder auch an den Börsen kritisch zu äußern. Und es gibt ja dieses schöne chinesische Sprichwort, die Hühner töten, um die Affen zu erschrecken. Und in diesem Fall scheint das ein typisches Beispiel dafür zu sein.
Herr Strack, wie reagiert denn die Wirtschaft eigentlich auf solche Meldungen? Menschenrechte und Wirtschaft, das ist ja immer eine problematische Beziehung, glaube ich. Als Bundeswirtschaftsminister Gabriel, ich glaube es war im Juli, nach China reiste, waren ja auch vorher viele Anwälte und Menschenrechtsvertreter verhaftet worden. Wie steht die Wirtschaft dazu? Ich meine, das ist ja nicht unproblematisch, ne?
Nee, das ist nicht unproblematisch und ich glaube, die sehr frühen Zeiten, 70er, 80er, vielleicht auch noch 90er Jahre, als in der deutschen Wirtschaft gesagt wurde, wir kümmern uns um Geschäft und die politischen Themen, um die sollen sich andere kümmern, das gehört meines Erachtens der Vergangenheit an. Ich erlebe in meinem Umfeld sehr verantwortungsbewusste Unternehmer, die sehr genau ihre Märkte beobachten, die Situation vor Ort beobachten, Wertedifferenzen zwischen unseren westeuropäischen Ländern und Ländern vor Ort zur Kenntnis nehmen. Der Dialog zu den Wertethemen ist ein Dialog, den die Firmen gerne nicht in der Öffentlichkeit führen, sondern ihre Gelegenheiten nutzen. Und das wurde auch von der chinesischen Regierung immer wieder angeboten. Den Dialog sollten wir gerne führen, aber mit gegenseitiger Achtung und nicht in der Öffentlichkeit. Und da versuchen wir uns ein bisschen dran zu orientieren.
Herr Hutari, wie ist das? Soll die Wirtschaft sich lauter und stärker einmischen beim Thema Menschenrechte?
Ich denke, ich würde es erstmal so fassen, dass es Bereiche gibt, wo sozusagen im wechselseitigen Interesse ist, dass und auch wo man begrifflich näher aneinander kommt. Also ich glaube, der Begriff Menschenrechte ist extrem aufgeladen. Wenn wir uns schon allein halten an Transparenz und Rechtssicherheit, das sind zwei Themen, glaube ich, die im Zusammenhang gerade mit dieser Börsenkrise extrem relevant gewesen sind. Wenn wir alleine dort schon große Fortschritte machen würden, dann wäre allen Seiten gut gedient, denke ich. Transparenz in dem Sinne, dass Informationspolitik einigermaßen eben, es wurde genannt, schwierig war im Verlauf der Börsenkrise. Letztlich müssen wir sprechen von Informationsrepression teilweise, was bedeutet schlicht und einfach, dass die Forderung, der Wunsch nach mehr Marktkräften natürlich vollkommen konterkariert wird. Ne? Das ist unmittelbar abhängig davon, dass wir Zugang zu freien Informationen haben. Und gleichzeitig dieser Aspekt Rechtssicherheit. Wir haben jetzt massive Staatseingriffe gehabt. Der Botschaftsrat sagt natürlich korrekt, das passiert in Situationen, wenn Märkte außer Kontrolle laufen. Aber dennoch haben wir im Moment in China, was jetzt dieses Börsenumfeld angeht, eine Situation, wo ein unglaubliches hohes Maß an Rechtsunsicherheit vorhanden ist. Investoren wissen nicht mehr, was passiert eigentlich dort. Ein Markteingriff kann jederzeit wieder erfolgen. Es gibt bestimmte Regeln, wer etwas tun kann, welche Investoren Aktien halten dürfen, Aktien halten nicht oder Aktien verkaufen müssen. Das heißt, Rechtssicherheit und Transparenz sind die beiden Bereiche, glaube ich, wo unmittelbar Fortschritte gemacht werden können, und das wäre im Interesse von allen Beteiligten.
Wir wollen gleich im zweiten Teil des Forums über das nachlassende Wirtschaftswachstum und die Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft sprechen und fragen, was das für die deutschen Investoren denn eigentlich bedeutet. Forum Unsichere Zeiten in China. China musste sich von seinem zweistelligen Wachstum verabschieden. Damit kehrte im Wirtschaftswunderland Ernüchterung ein. Das Wirtschaftsmodell, als verlängerte Werkbank für die Industrieländer zu arbeiten, wird mittelfristig nicht mehr so gut funktionieren. Die chinesische Führung will deshalb die Wirtschaft umstrukturieren. Die Binnennachfrage soll gestärkt, innovative Ideen und kreative Start-ups gefördert werden. Das alles geschieht unter dem Stichwort neue Normalität. Meine Gäste sind Fang Huaseng, Botschaftsrat in der Botschaft der Volksrepublik China in Berlin, Ruth Kirchner, ehemalige ARD-Radiokorrespondentin in Peking, Fridolin Strack, Abteilungsleiter für internationale Märkte im BDI und Sprecher der Geschäftsführer des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, und Gastgeber Mikko Huttari, Leiter des Programms Außenpolitik und Außenwirtschaft im Mercator-Institut für China-Studien MERIX. Wie wird sich die Wirtschaft in China weiterentwickeln? Hat die chinesische Wirtschaft eine Erkältung oder vielleicht schon die Grippe?
Nein, es ist ein natürlicher Prozess. Es ist keine Überraschung, sollte auch keine Überraschung sein für uns sein. Wir haben vor ein paar Jahren schon vorangekündigt, dass dieses hohe Tempo des Wachstums nicht beibehalten werden kann. Chinas Wirtschaft hat 30 Jahre lang zweistellig gewachsen, aber wir haben keine Illusionen gemacht, dass das ewig weiter so geht, dass das Tumbo-Wachstum beibehalten werden kann. Deshalb, jetzt wollen wir ein neues Wachstummodell mit mehr Effizienz, mit mehr Qualität, und dabei geht natürlich ein bisschen Wachstum verloren. Und das ist uns durchaus bewusst. Aber anders geht es nicht. Also neue Normalität heißt jetzt ein moderates Wachstum von ungefähr, also mehr und weniger als 7%, aber dafür ein kontinuierliches und besseres Wachstum.
Herr Huttari, Sie kennen China, Sie forschen drüber, Sie machen Analysen. Wie sehen Sie das denn? Herr Zeng hat jetzt gesagt, ja, wir hatten keine Illusionen, wir wussten, dass das irgendwann mal zurückgeht. Gut, das hat eigentlich jeder gesagt, das geht nicht so ewig so weiter. Aber dass das nun gerade passiert, war doch ziemlich überraschend, oder?
Der genaue Zeitpunkt und die Rasanz, mit der das passiert, hat, glaube ich, auch die chinesische Führung überrascht. Das ist jetzt tatsächlich der Einbruch 2014 bis 2016, sage ich mal jetzt in der Perspektive, so deutlich passiert ist, das ist relativ überraschend gewesen. Auch der starke Abwärtsdruck im Moment noch ist, glaube ich, überraschend, was das Gesamtwachstum angeht. Jetzt die Frage, wie man eben diese sehr ambitionierten Ziele, die gesetzt worden sind, noch erreichen kann, das ist für dieses Jahr äußerst fraglich. Aber dann auch eben auf die nächsten ein, zwei Jahre gesehen, ob und in welchem Ausmaß Stimulusmaßnahmen notwendig sein werden. Eben genau das Instrument, was China derzeit eigentlich nicht einsetzen möchte, das sozusagen ein Element des alten Wirtschaftswachstumsmodells gewesen ist. Das heißt, durch massives Investitionsvolumen eben Infrastrukturausbau und ähnliche Dinge das Wachstum hochzuhalten, das wird voraussichtlich nicht mehr gelingen, aber die Versuchung ist natürlich groß, wenn die Zahlen hochgehalten werden sollen. Aus meiner Perspektive geht es also eben nicht um die Frage, ob Erkältung oder Grippe, das ist viel zu kurzfristig betrachtet. Ich denke, man muss schon sehen, dass China sozusagen in einem großen Operationsprozess steckt, ne? Also eine Sequenz von ein ganzer Therapieplan eigentlich von Umbaumaßnahmen, die da stattfinden. Und da war die Börse eben eine Transplantation eines Organs, aber sozusagen das Ganze ist wirklich noch eine Operation, die ist offen und der Ausgang ist relativ unklar. Also es hat viel mehr Das ist viel größer als nur eine Grippe, die wir gerade sehen.
Herr Strack, wie sind die deutschen Unternehmen davon betroffen?
Heißt im ersten Schritt positiv betroffen, weil wir haben ein gehöriges Wachstum in China, was sich fortsetzt. 5 oder 6 oder 7% Wachstum in China sind bei so einem Riesenmarkt wie China gigantische Absatzzahlen. Jetzt komme ich aber zu dem Problem, das haben die Firmen, die sich auf deutlich höhere Absatzzahlen eingestellt haben, die haben natürlich ein Problem. Im Bereich der Automobilindustrie haben wir im Moment eine gewisse Marktzurückhaltung, da haben die Firmen mit mehr gerechnet, als jetzt im Moment der Markt hergibt. In vielen Bereichen, wo die deutsche Industrie gut aufgestellt ist, Elektronik, Hochtechnologiebereiche, Ausbau von Internetbreitband in China, Mobilfunk in China, Ausbau der Infrastruktur, Hochgeschwindigkeitszüge, das sind eine Reihe von Maßnahmen, wo in China in Zukunft die Projekte nicht mehr ganz so sprudeln werden wie in der Vergangenheit, aber eben mit diesem Wachstum von 6 oder 7% weiterlaufen werden. Und das bleibt für unsere Firmen ein ganz beachtlicher Markt mit auch guten Verdienstmöglichkeiten. Also alles, wo ich sagen würde, das sind besorgniserregende Krisentendenzen in der Realwirtschaft, da wäre ich mit Ausnahme des von Merix relativ gut herausgearbeiteten Phänomens der in den letzten 2 Jahren stark angewachsenen öffentlichen Verschuldung in China, würde ich eher unseren Firmen bei der Tendenz Marktbereinigung ja, aber im Großen und Ganzen Entwarnung recht geben.
Also Sie sagen, die deutsche Wirtschaft ist so gelassen, optimistisch noch im Hinblick auf China. Ja. Frau Kirchner, Sie waren ja unterwegs in vielen Unternehmen und natürlich auch bei deutschen Investoren.
Ich denke, die deutsche Wirtschaft ist tatsächlich in China relativ gut aufgestellt, auch was die Branchen angeht, in denen die Deutschen aktiv sind und wo es ihnen vielleicht auch besser geht als vielleicht anderen Firmen aus anderen Ländern. Aber ich denke, man muss auf 2 Punkte gucken. Das eine ist einmal eine ganz starke Verunsicherung, auch unter den ausländischen Unternehmen in China, über die Frage, wie geht das jetzt weiter und werden denn eigentlich die Reformen, die Regierung versprochen hat beim 3. Plenum, werden die eigentlich umgesetzt? Und man hat eher das Gefühl, das kommt nicht so richtig voran. Beim 3. Plenum vor 2 Jahren hieß es ja, man wolle mehr Markt zulassen, der Staat würde sich weniger einmischen, man wolle da neue Kräfte in der Wirtschaft ankurbeln und freisetzen. Und man hat nicht den Eindruck, dass tatsächlich die chinesische Führung bereit ist, sozusagen die Kontrolle, die Hand, die sozusagen immer alles versucht zusammenzuhalten, diese Kontrolle etwas zu lockern. Wir haben vor wenigen Tagen gesehen, die ersten Eckpunkte für eine Reform der staatseigenen Betriebe. Auch das ist nicht der große Wurf, sondern wo nach wie vor ganz klar ist, da bleibt die Partei ganz stark am Hebel, will die Kontrolle über diese Betriebe sogar noch weiter verschärfen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wenn China diesen Umbau schaffen will, weg von der Werkbank hin zu mehr Innovation, dass sie eben mehr Markt zulassen müssen.
Herr Zeng, werden Sie mehr Markt zulassen oder müssen Sie mehr Markt zulassen?
Das müssen wir, das werden wir und anders geht es nicht. Und ich beobachte die Diskussion auch sehr. Und zu Meinung von Herrn Rotari. Ja, da haben Sie recht. Unsere Umstrukturierung kommt jetzt zu einer Zeit, was sehr ungünstig ist. Das ist der Grund, warum wir jetzt ein bisschen überrascht ist, weil die Weltwirtschaftslage ist nicht besonders rosig jetzt. Vor allem die Nachfrage aus Europa und Japan hat nachgelassen, erheblich. Und das macht uns sehr zu schaffen. Und Europa ist unser größter Handelspartner. Und das Problem ist nicht jetzt, China hat sich verlangsamt, also Wirtschaft. Das Problem seit Jahren ist, also Europa steckt in der Krise und Japan ist in einer Rezession und versucht jetzt aus dieser Rezession zu gehen. Und wir müssen jetzt umstrukturieren. Also Die Herausforderung ist doppelt so groß. Aber trotzdem sind wir zurückhaltend optimistisch, weil wir glauben, China hat noch ein großes Potenzial.
Bei mehr Innovationen und mehr Start-ups, da müsste es ja eigentlich einen freieren Markt geben, damit die jungen Unternehmer sich dann natürlich auch frei entwickeln können. Wie will man das machen?
Wir haben zum Beispiel, diese neue Regierung hat seit 2 Jahren ungefähr 400, also mehr als 400 Genehmigungen abgeschaffen. Das erleichtert Existenzgründung. Wir setzen ja jetzt auf die Innovation. Wir wollen jetzt verstärkt das geistige Eigentum schützen. Und im vergangenen Jahr haben wir ein spezielles Gericht für das geistige Eigentum eingeführt. Und es gibt Finanzmarktreform, Renminbi, also wir haben vor kurzem diese Schwankungen daher, wir haben diese Bandbreite der Abweichungen vergrößert. Das ist eigentlich also ein Schritt in Richtung Liberalisierung, Wechselkursliberalisierung. Das wurde auch begrüßt von dem deutschen Finanzminister.
Ja, trotzdem ist der Yuan dann ja abgewertet worden um 4%. Herr Strack, Sie wollten noch
was sagen? Ich finde, man sollte auf so einer Podiumsdiskussion nicht ohne Widerspruch stehen lassen. Europa ist in einer Krise, weil wir haben ja jetzt auch gesprochen über Marktinterventionen, über die Steuerung der Wirtschaft. Und aus meiner Perspektive, da muss ich nochmal ganz klar dagegen stellen, was wir in Europa in den letzten Jahren gesehen haben, mit Bankenrettungspaket, mit Stabilisierung von Griechenland, mit Konjunkturstabilisierung in Südeuropa, hat doch gezeigt, dass die Regulierungsmechanismen bei uns hier also wirklich sehr gut greifen. Wir haben große Herausforderungen hier, aber definitiv haben wir hier keine Krise und wir werden auch noch das Flüchtlingsproblem in den Griff bekommen.
Darüber reden wir jetzt nicht. Aber ich meine, blühendes Wirtschaftswachstum haben wir ja nun leider nicht. Das muss man ja sagen. Und die Arbeitslosigkeit, ich will jetzt nicht weiter darüber diskutieren, weil es wirklich dann zu weit geht, in den südlichen Staaten ist natürlich schon beängstigend und auch die Industrie wächst dort ja nicht, sondern hat ja eigentlich eher
Rückgang. Gehört den Politikwissenschaftler. Krise heißt, dass das System nicht mehr in der Lage ist, mit den Phänomenen zu Rande zu kommen. Und wir haben große Herausforderungen, aber ich behaupte, die Steuerungsmechanismen, die wir in unserer Demokratie haben, sind adäquat, um mit den Herausforderungen umzugehen. Das ist mein Punkt, wo ich nicht stehen lassen wollte, dass wir in der Krise sind.
Gut, noch eine Frage. Industrie 4.0 ist ja ein Abkommen geschlossen worden mit China, als Herr Gabriel, Bundeswirtschaftsminister Gabriel, in China war. Ist das für Sie die Zukunft? Ist das ein wichtiges Thema?
Ja, aber es ist in erster Linie ein Thema, um das sich jedes Unternehmen erstmal selber kümmern muss. Die internationale Zusammenarbeit zum Thema Industrie 4.0 erscheint mir im Moment noch zu einem relativ frühen Zeitpunkt zu kommen, wo wir auf den Märkten im Moment gerade noch den Anfang einer Auseinandersetzung erleben zwischen Firmen, die aus der Industrieproduktion kommen und Firmen, die aus der elektronischen, digitalen Welt kommen und die Plattformen beherrschen. Und die Frage, ob die Zukunft, wo Produkte mit elektronischen Plattformen vernetzt werden, eher von denen beherrscht wird, die aus der Produktion kommen. Davon sind viele in China und in Deutschland überzeugt. Oder eher der Kampf gewonnen wird von Firmen, die aus der digitalen Welt kommen und die Produktion jetzt erst adaptieren und als zusätzliches Tool sehen, wo wenig Wertschöpfung anfällt. Das ist für mich noch ein offenes Feld.
Aber sind da nicht auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dann ganz entscheidend? Also um jetzt mal auf China zurückzukommen, also in ein Land, das so sehr darauf setzt, zu einer Innovationsgesellschaft zu werden, da hängt ganz viel davon ab, in welchem Umfeld so etwas passiert und ob das einhergeht auch mit einer gewissen gesellschaftlichen Innovation. Und wenn wir uns China derzeit angucken, insbesondere die strenge Internetzensur und die sich verschärfende Zensur der letzten 2 Jahre, dann muss man ja feststellen, dass sozusagen der Innovation und auch dieser Vernetzung geradezu im Wege steht und dass mittlerweile ja selbst die Wirtschaft, insbesondere die europäische und amerikanische Unternehmen sehr, sehr deutlich klagen darüber, dass das langsame Internet in China, die starken Eingriffe des Staates genau das verhindern, das, was China ja eigentlich will, nämlich die größere Innovation und vielleicht auch die größere Vernetzung. Und dass diese dass wenn man ein Innovationsstandort werden will, sicherlich in Unternehmen nicht damit anlocken kann, indem das Internet eben nicht das hergibt, was man von anderen Ländern her gewohnt ist. Herr Zeng?
Ja, also Informationstechnologie und Internetwirtschaft. Ich sehe da einen großen Aufbruch, also Stimmung in China, gerade in diesem Bereich. Also Internet plus, Internet digitale Revolution. Und meiner Beobachtung nach ist die deutsche Gesellschaft eher konservativ und chinesische eher offen für neue Technologie. Internetzensur, das ist fast, würde ich sagen, ein Klischee. Also was Chinas Internetwirtschaft betrifft, gibt es Zensur und so. Aber wie kann man sich vorstellen, dass es strenge Zensur da ist? Und wir haben heute 600 Millionen Internetbenutzer. Wie kann man das alles zensieren, kontrollieren? Das ist unmöglich und das ist mehr Klischee als die Tatsache. Und auf der anderen Seite es ist die Herausforderung von jeder Regierung, Internet zu regulieren, zu verwalten und da brauchen wir gemeinsame Aktionen. Und anstatt anderen zu vorzuwerfen, da macht man falsch, etwas falsch.
Herr Strack, zu diesem Thema Industrie 4.0. Ich meine, wenn die deutschen Unternehmen zum Beispiel ihre Geschäftsideen ins Internet stellen und es gibt eine große Überwachung des Internets, dann ist das doch eine große Gefahr für die Innovationskraft, zum Beispiel deutscher Investoren in China. Oder sehe ich das falsch?
Nö, sehen Sie richtig. Wir haben... Wenn wir jetzt auf die Datenwelt schauen, dann sehe ich nirgends die ideale Welt. Wir haben in China, sind unsere Firmen in der Tat behindert durch ein zu langsames Internet. Das ist einfach ein Problem in China. Der freie Internetzugang und das Hin und Her von Daten, auch die Datensicherheit, die Sicherheit von technischen Daten unserer Firmen, das ist nicht so ohne weiteres, wie wir uns das vorstellen. Wir haben bei uns ein Problem, dass wir überall in Asien können wir in den Public WLAN gehen. Hier bei uns schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben in den USA ein ganz anderes Problem, dass sich kein Mensch um die Sicherheit gigantischer Datenmengen von Verbrauchern kümmern. In allen drei Feldern haben wir keine ideale Welt. Wir haben in dem Thema große Hausaufgaben auf allen Märkten und wir wünschen uns natürlich, dass da auch China seine Hausaufgaben macht, ganz klar.
Im dritten Teil des Forums wollen wir über die Auslandsinvestitionen Chinas diskutieren, die sprunghaft ansteigen. Und wir wollen wissen, wohin steuert eigentlich dieses riesige Reich. Forum Unsichere Zeiten in China. China wird zu einer treibenden Kraft globaler Kapitalströme und könnte nach einer Studie von Merix einer der Top-Investoren in Deutschland und Europa werden. Die Chinesen sind heute schon weltweit die drittwichtigsten Investoren in der Welt. Und das ist offenbar erst der Anfang, sagen die Experten, und prognostizieren, dass sich die Investitionen bis 2020 verdreifachen könnten. Wie werden Deutschland und die EU von dieser Entwicklung profitieren können? Und gibt es Grund zur Sorge? Müssen Arbeitnehmer zum Beispiel, deren Betriebe von chinesischen Investoren übernommen werden, Angst haben? Das wollen wir im dritten Teil des Forums erfahren. Meine Gäste sind Fang Hua Seng, Botschaftsrat an der Botschaft der Volksrepublik China in Berlin, Ruth Kirchner, ehemalige ARD-Radiokorrespondentin in Peking, Fridolin Strack, Abteilungsleiter für internationale Märkte im BDI und Sprecher der Geschäftsführung des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft und Gastgeber Miko Hutari, Leiter des Programms Außenpolitik und Außenwirtschaft am Mercator-Institut für China-Studien. Herr Hutari, Sie haben da eine Analyse gemacht, eine umfassende Analyse über chinesische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa. Die haben Sie jetzt jüngst veröffentlicht. Welche Länder profitieren denn zurzeit am meisten davon und welche haben das Nachsehen und wie wird sich das entwickeln?
Nun, erstmal ist das eine breite Entwicklung. Das betrifft ganz Europa. Deutschland steht an zweiter Stelle, was die Gesamtmenge der Investitionen angeht. Nach Großbritannien insgesamt konzentriert sich das immer noch sehr stark auf Zentraleuropa, also das heißt Staaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien eben auch. Aber nach der globalen Finanzkrise haben eben auch südeuropäische Länder stark davon profitiert. Das geht jetzt auch nach Osteuropa. Insofern ist es ein sehr breiter Trend. Das betrifft ganz Europa. Ganz Europa kann davon profitieren.
Und in welchen Feldern wird in Deutschland investiert?
Das ist natürlich vor allem erstmal der Maschinenbausektor. Das sind vor allem eben auch in Deutschland Übernahmen. Das ist relativ verhältnismäßig wenig Investitionen, die sozusagen neue Fabriken aufbauen. Das ist spezifisch für Deutschland. In anderen Staaten wie in Großbritannien ist das beispielsweise stärker auch der Sektor Real Estate, das heißt Immobilien. In Frankreich ist es ein relativ ähnliches Profil wie in Deutschland.
Ich muss jetzt doch nochmal nachfragen, wie werden sich die Investitionen denn bis 2020 hier in Europa entwickeln? Das ist ja ein spannendes Thema.
Es ist ein relativ natürlicher Trend, der auch einfach schlicht mit dem Wachstum in China einhergeht, auch der Art und Weise, wie Unternehmen im chinesischen Markt sich mittlerweile positionieren müssen und ins Ausland gehen müssen. Und wir rechnen durchaus mit einer Verdreifachung des Investitionsvolumens in Europa. Das kann in einzelnen Ländern natürlich unterschiedlich aussehen, aber das ist eine einigermaßen realistische und nicht zu hoch gegriffene Perspektive. Derzeit haben wir in Deutschland etwa jährlich 1 bis 2 Milliarden Investitionen und es ist bis 2020 wird sich dieses Flussvolumen sicherlich verdreifachen.
Herr Tseng, welche Politik verfolgt denn China eigentlich mit der Verstärkung der Auslandsinvestitionen?
Also wie Herr Rodari eben gesagt, dass es ein Bedarf von chinesischen Unternehmen, jetzt international zu Expansionen zu machen, weil sie wollen nicht nur auf dem chinesischen Markt tätig sein, also für einen erfolgreichen Firma oder Konzern muss man auch also ihren Augen auf die Weltmärkte also werfen. Und insofern unterstützt die Regierung gerne diese Versuche. Und wir haben eine Strategie Go Out oder Go West ausgearbeitet. Und dabei wollen wir die großen Unternehmen unterstützen, sich weltweit zu engagieren. Und was Investitionen, also China-Deutschland betrifft, Deutschland ist seit langer Zeit unser größter Partner in diesem Bereich. Also Deutschland hat am meisten in China investiert seit Jahren und Deutschland hat auch am meisten Technologie zur Verfügung gestellt für den chinesischen Markt und wir sind da sehr dankbar. Und lange Zeit war es eine Einbahnstraße und jetzt hat sich ein bisschen geändert. Seit ein paar Jahren hat chinesische Investitionen in Deutschland zugenommen und zwar sprunghaft, weil die Basis war niedrig, sehr klein. Und jetzt haben wir ungefähr eine Größenordnung von 5 Milliarden US-Dollar, also getätigte Investitionen erreicht. Das ist im Vergleich zu vergangenen Jahr ziemlich viel, aber was mich stört, also wenn chinesische Investoren kommen, ist immer davon die Rede, also dass China Deutschland aufkaufen oder dass Deutschland ausgekauft wurde. Das stimmt gar nicht. Also 5 Milliarden US-Dollar ist gar nicht viel im Vergleich, also so Wirtschaftskraft Deutschland. Das ist nicht einmal ausreichend, um einen Flughafen wie Berlin-Schönefeld zu bauen. Und woher kommt diese Befürchtung? Kann ich nicht verstehen. Also vor ein paar Jahren gibt es große Angst. Inzwischen kehrt also die Vernunft. Und bei einigen Bundesländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, hat man in diesem Bereich Verbesserungsmaßnahmen also eingenommen, indem man in der Bundesregierung, in ihrer Staatskanzlei zum Beispiel ein China-Team aufbaut. Das finde ich gut. Also wir brauchen auch für chinesische Investitionen eine Willkommenskultur hier in Deutschland, so wie wir immer als ausländische Investoren in China begrüßen.
Also man muss ja vielleicht dazu sagen, dass Investitionen ja grundsätzlich immer gut sind. Und zum anderen finde ich auch, dass man häufig in der Zeitung liest, da sind chinesische Investoren und da tun sich die Politiker immer ein bisschen schwer mit. Ich weiß nicht, ob ich da so falsch liege. Frau Kirchner?
Ich glaube, da müssen sich manchmal auch die chinesischen Unternehmen ein bisschen selbst an die Nase fassen, weil es geht mal wieder um das Thema Transparenz. Und ich glaube, die Sorgen in Deutschland und über Übernahmen durch chinesische Unternehmen rühren oft daher, dass man über diese chinesischen Unternehmen relativ wenig weiß. Und ich weiß das aus meiner Zeit als Korrespondentin in Peking, dass mich oft Anfragen erreichten, dass ein deutsches Unternehmen in einem Bundesland eben einen chinesischen Investor an die Seite gestellt bekam oder übernommen wurde, wo es hieß, mach uns doch mal ein Stück über dieses oder jenes Unternehmen. Und es ist häufig fast unmöglich, über diese Unternehmen etwas herauszubekommen. Und ich denke, wenn die chinesischen Unternehmen da etwas offener wären, auch eine sehr viel offenere Informationspolitik machen würden, sehr viel deutlicher machen würden, wer eigentlich hinter bestimmten Investitionen steckt. Ich glaube, dann könnte man auch ganz, ganz viele Ängste hier in Deutschland nehmen.
Herr Strack vom BDI, wie sind denn die Fälle bislang gelaufen bei Übernahmen von Unternehmen? Sind die gut gelaufen?
Also ich würde es in Trends kategorisieren. Wir haben vor 15 Jahren haben wir die ersten Schritte chinesischer Firmen auf dem europäischen Markt gesehen, und es waren sehr zaghafte Schritte und es war vor allem der Versuch, zu günstigen Preisen an altetablierte europäische Marken ranzukommen, Produktmarken, Markenfirmen zu kaufen. Das war eine Strategie, wo sich auch relativ schnell gezeigt hat, dass die nicht erfolgreich ist, weil Firmen, die von europäischen Managern nicht mehr erfolgreich geführt werden können, weil der Markt sich verändert hat, die sind auch von chinesischen Managern nur schwer wieder erfolgreich zu machen. Die zweite Welle war aus meiner Sicht eine Welle, die auch immer noch läuft und die wir in den nächsten Jahren auch weiter erleben werden, sind Firmen, die anfangen, über den Vertrieb in Europa hier groß zu werden, die Produktionsstätten nachziehen, die mit Forschung und Entwicklung nachkommen. Ein Beispiel wie der Technologiekonzern Huawei, die, ich glaube, in Europa mittlerweile um die 6.000 Arbeitsstellen haben, davon rund 3.000 in Deutschland.
Lenovo ist doch auch so ein Beispiel.
Lenovo ist auch so ein Beispiel, die nicht aufgekauft haben, sondern eben gezielt aus eigener Kraft hier in den Markt reingegangen sind und hier investiert haben, so wie vielfach unsere Firmen das auch in Asien gemacht haben. Die dritte Welle sind Aufkäufe. Da kann man immer erstmal die Angst nehmen. Der Großteil der deutschen Industrie ist nicht nur Mittelstand, sondern ist vor allem eigentümergeführter Mittelstand. Und niemand ist gezwungen zu verkaufen. In vielen Fällen haben wir aber sehr, sehr positive Beispiele gesehen. Ich prognostiziere, dass wir auch davon mehr sehen werden. Aber diese mittlere Kategorie, dass große chinesische Firmen, Sie haben Alibaba erwähnt, dass diese Firmen sagen, der chinesische Markt ist uns jetzt zu klein. Wir sind in Asien groß geworden. Wir gehen jetzt auch in westliche Märkte. Nicht nur Lateinamerika, dieser Trend, der wird sich stark fortsetzen.
Macht sich denn die Industrie keine Gedanken darüber in Deutschland, wenn zum Beispiel jetzt große chinesische Investoren vom Staat gefördert werden, hier auf den Markt zu kommen, dass es hier eine Ungleichheit im Wettbewerb gibt?
Doch, natürlich machen wir uns Sorgen. Also jedes Unternehmen macht sich Sorgen um das Entstehen neuer Wettbewerber. Und am Ende zählt hier in unseren Märkten, wer der bessere Anbieter ist. Dass wir auf den Märkten im Ausland, und das ist ja nicht nur China, wir haben jetzt eine große Reise anstehen mit einer großen deutschen Wirtschaftsdelegation nach Brasilien, da erleben wir Ähnliches, dass Märkte eher abgeschottet werden. Natürlich wünschen wir uns, dass ähnlich wie der europäische Markt offen ist, auch die Märkte vor Ort offen sind. Und in China haben wir immer wieder Einschränkungen erlebt, zum Beispiel bei öffentlichen Aufträgen, dass nationale Lieferanten bevorzugt wurden, beispielsweise bei Solar- oder Windkraft, aber auch in anderen Bereichen. Wir erleben, dass die Zertifizierungsverfahren, die unsere Exporteure nach China durchlaufen müssen, für uns eher ein Nachteil sind, weil die technologische Kompetenz der Firmen sehr genau durchleuchtet wird. Das machen unsere Zertifizierungsanforderungen, geben so etwas nicht her. Da haben wir keine Gleichheit und natürlich wünschen wir uns die. Wir sind aber überzeugt, je mehr chinesische Firmen hier auf unseren Märkten aktiv sind, umso mehr entsteht der Druck, dann auch die Wirtschaftssysteme anzugleichen.
Gut, kommen wir zur Schlussfrage. Wie wird sich China, dieses riesige Reich, entwickeln? Wird es ein Schwellenland bleiben oder wird es eine politische und wirtschaftliche Weltmacht werden? Herr Ouattari.
China wird sicherlich kein Schwellenland bleiben und China wird definitiv bzw. ist eine politische und wirtschaftliche Weltmacht. Insofern ist die Frage sozusagen einigermaßen rückwärts gewandt. Ich glaube, Schwellenland insofern, dass China sich natürlich, wie gesagt, in einem massiven Transformationsprozess befindet, aber in der Tat wird China den Status eines Landes mit mittlerem Einkommen, hat ihn bereits erreicht, beziehungsweise wird ihn sehr bald erreichen und das wird sich auch stabilisieren. Die Perspektiven sind viel größere. China möchte ein Land, ein reiches und ein erfolgreiches Land international werden. Die Chancen dafür stehen insgesamt gut, denke ich, wobei sozusagen die krisenhaften Erscheinungen im Moment doch zu Fragen geben, unter welchen Bedingungen das sozusagen mit dem Politikprozess einhergeht, den wir in China sehen. Also die Steuerungsfähigkeit der Regierung und die Marktkräfte, die zugelassen werden sollen, das sind so fundamental widersprüchliche Elemente, die da zusammengebaut werden können. Und das ist auch allen in China bewusst, also dass es sozusagen da um einen ganz schwierigen Balanceakt geht. Ich denke, an der Stelle werden wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren noch wirklich größere Rupturen sehen auch und dementsprechend ist das kein einfacher Weg, den wir jetzt sehen. Ja.
Mhm. Frau Kirchner?
Ich denke, was wir derzeit sehen, ist eine gewisse Art von Entzauberung von China. Wir sehen, dass es viel krisenhafter ist, als wir vielleicht lange Zeit gedacht haben. Wir sehen, dass China vor gewaltigen Herausforderungen steht und wir uns im Moment nicht sicher sein können, ob diese Herausforderungen bewältigt werden, insbesondere wegen dieses Spannungsfeldes zwischen den notwendigen Reformen und der größeren Liberalisierung und dem sehr starren politischen System. Und da stellt sich wirklich die Frage, ob das auf Dauer zusammenpasst.
Mhm. Herr Strack?
China ist Weltmacht heute und es wird in der Zukunft keine große internationale Entscheidung ohne China geben. Was die wirtschaftliche Entwicklung in China anbelangt, vor 5 Jahren haben wir uns enorme Sorgen gemacht in der deutschen Industrie um den Innovationsschub der chinesischen Industrie, um die enorm hohe Wettbewerbsfähigkeit in vielen Branchen, um aggressives Investorenverhalten in Europa. Heute sprechen wir eher von Krisenphänomen in China und ein schwaches China. Wie immer schätze ich, die Wahrheit wird wahrscheinlich in der Mitte liegen. China wird weder uns wirtschaftlich überrollen, noch wird es ein Krisen-China sein. Für uns bleibt China ein ganz wichtiger Markt mit einem etwas moderateren, aber stabilen Wachstum und so wie wir das heute einschätzen, auch noch einem relativ stabilen Set an Steuerungselementen, vor allem natürlich im Bereich der Wirtschaft.
Herr Zeng, Sie haben das letzte Wort.
Ich möchte China weiterhin entzaubern, indem ich sage, also China ist ein Entwicklungsland. Das bleibt so vorerst und das wird relativ lang bleiben, weil wir haben gleich 3 Werte in China. Küstengebiet, fast entwickelte Länder, also kein großer Unterschied zwischen Shanghai und Frankfurt am Main. Zentralchina ist das Schwellenland, also entwickelt sich, und Westchina ist ein Entwicklungsland, also dritte Welt. Im Allgemeinen ist die China-Entwicklung noch rückständig, muss ich sagen. Bis wir so weit ist, also das Niveau von Deutschland erreichen, heutige Niveau, dauert mindestens noch 2-3 Generationen, also bis Mitte dieses Jahrhunderts. Und wir werden friedlich bleiben, wir werden liberaler werden. Und das sind die Richtung. Und mein Appell ist, also es ist richtige Zeit, dass die Europäer, die Deutschen sich mehr auseinandersetzen mit China. Und ich glaube, dann wird das richtige Urteil treffen. Und wenn man den Partner, also wir sind heute Partner, strategische Partner sogar. Wenn man den Partner richtig einschätzen, muss man also den Partner verstehen, kennen. Und die heutige Veranstaltung dient sicher dazu, China besser kennenzulernen.
Ja, vielen Dank bei meinen Podiumsgästen. Das war ja eine spannende Diskussion, wo man auch sieht, wie dieses große Reich versucht, sich neu aufzustellen, wirtschaftlich, und was für riesige Probleme es dabei gibt. Ich hoffe, Sie alle haben einige Anregungen vielleicht mitnehmen können und sich ein Bild von diesem Prozess machen können. Ich bedanke mich und tschüss.